Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev ist eine Runde weiter. Daniel Altmaier war ein ebenbürtiger Gegner, aber in vier Sätzen zieht Zverev in die dritte Runde. Andy Murray gegen Grigor Dimitrov war eigentlich eine Partie, die viele von uns erwartet hatten. Ist ein Stinker geworden. Eva Lüß und Tamara Korpasch sind auch ausgeschieden. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily von Chip and Charge zu Tag 4 der US Open. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite mal wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, wir bekommen jetzt langsam weniger Matches und die Nächte werden länger, beziehungsweise die Tage werden ein kleines bisschen anstrengender.
Ja, und wir hatten es ja auch mitbekommen, es gibt immer mehr Erkrankungen bei den US Open. Also es scheint ja wirklich ein Thema zu sein. Ich hatte ja auch gerade schon erzählt, bei mir in der Schule fangen sie auch schon an zu husten. Also wahrscheinlich kommt die nächste Covid oder was weiß ich, Erkältungswelle. Und jetzt hatten wir ja in den letzten zwei Tagen, würde ich sagen, locker 5, 6, 7 Matches, die davon jetzt halt betroffen waren. Die waren jetzt leider dann auch in den armen Stunden hier in Europa. Das ist dann natürlich einfach ein bisschen Pech.
Dominic Thiem gestern musste aufgeben, weil er ja sowas wie ein Magen-Darm-Virus dann auch hatte. Er hat das selber dann gesagt. Er fühlte sich like shit, hatte er gesagt am Netz. Onstra Böhr haben wir schon drüber gesprochen. Die fühlte sich auch nicht so richtig gut. Eva Lüß hat sich heute auch nicht gut gefühlt. Also das könnte noch ein Thema werden in den nächsten Tagen. Am Ende gewinnt der Gesündeste oder die Gesündeste oder die sich durch diese Viren durchschlängeln.
Na und wer hat schon wieder kommen sehen? Brad Gilbert hat schon mal zu Coco gesagt, bloß nicht in die Umkleide gehen.
Ja. Hm? Ja, auch das
winning,
vielleicht.
Winning ugly, winning smartly.
Ja, genau. Wir wollen ein paar Ergebnisse zusammenfassen. Wir nehmen um 23.40 Uhr deutscher Zeit auf, also haben schon einige Matches wirklich beendet. Und wir kümmern uns als erstes um das Match von Alexander Zverev und Daniel Altmaier. Die trafen heute aufeinander. Die beiden haben schon mal bei einem Grand Slam gegeneinander gespielt, bei den Australian Open seinerzeit. Und heute hatte Alexander Zverev wieder das bessere Ende für sich. 7-6, 3-6, 6-4, 6-3. Und wenn man nur das Ergebnis sieht, dann würde man meinen, Mensch, das war eine spannende Begegnung, da ging es hin und her. Es war, und da musste ich mich auch bei Twitter so ein kleines bisschen zurückhalten, es war eine ganz, ganz schwache Partie. Im dritten und vierten wurde es etwas besser, aber beide haben extrem viele Unforced Errors gespielt. Es war windiger. Alexander Zverev hat mal von sich selber gesagt, im Wind sei er einer der schlechteren Spieler dieser Tour. Aber das war keine gute Leistung, weder von Zverev noch von Altmaier. Altmaier hat wirklich gut dagegen gehalten, aber das ist ein Spiel, was wir hoffentlich alle schnell vergessen werden.
Ja, es wird nicht in die US Open eingehen. Ja, es war ein Match, wenn man so drauf schaut, der Schlüssel lag natürlich bei Zverev und der Schlüssel ist wahrscheinlich einfach wirklich richtig viel Tiefe reinbekommen, damit Altmaier halt seine durchaus wunderbare Fähigkeit, Punkte aus dem Nichts zu kreieren oder Kreativpunkte zu kreieren, nicht aufziehen kann. Und da ist er dann teilweise dran gescheitert und Altmaier ist teilweise dran gescheitert, eben genau diese Punkte für sich zu nutzen. Und ich glaube, das hat dann eben zu besagtem Ergebnis, zumindest bei der Spielgestaltung, geführt.
Wenn wir uns allein die Statistiken anschauen, dann haben wir 101 Unforced Errors gesehen. 52 von Zverev, 49 von Altmaier. Gut, da ist immer auch noch so eine menschliche Komponente dabei, also beim Unforced Errors zählen. Trotzdem sind es sehr, sehr viele Unforced Errors gewesen. Der Aufschlag von Alexander Zverev, der funktionierte auch nicht so, wie er das gerne hätte. 69% ist noch in Ordnung, aber nur 70% der Punkte nach dem ersten Aufschlag ist eigentlich eine Quote, die für ihn ein kleines bisschen zu wenig ist. 54% über den zweiten, das ging sogar, aber insgesamt muss man sagen, er hat sich hier durchgequält heute. Zu keinem Zeitpunkt hatte man das Gefühl gehabt, dass der Ball gut im Schläger ist bei Zverev, gerade mit der Vorhand dann auch wieder.
Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl, gerade dann zum Ende hinaus, dass ein Match, was er durchaus schneller hätte gewinnen können, weil die Initiative bei ihm lag. Und die liegt nicht in jedem Matchup bei ihm. Es gibt Spieler, die können ihn überwältigen, einen Alcaraz zum Beispiel. Und das sehe ich nicht, dass Altmaier das permanent kann. Und von daher, wenn Zverev es schafft, konzentriert die Tiefe in dem Match zu halten, dann gewinnt er das wahrscheinlich ziemlich klar. Nur das sehen wir dann, oder haben wir auch in der Vergangenheit, gerade bei Grand-Slam-Turnieren bei ihm gesehen, dass er aus dieser Konzentration rausrutscht und dann wird das so ein bisschen Larifari-Wischi-Waschi-Partien und das hat Altmaier jetzt aber auch nicht für sich nutzen können, weil man dann denkt, ja okay, dann geht Altmaier halt in die Offensive, aber dafür war Altmaiers Offensive halt nicht stabil genug. Und ich weiß, das ist jetzt nicht die tiefste Analyse von dem, was passiert ist, aber ehrlicherweise so viel mehr ist jetzt von meinem Gefühl her auch nicht passiert.
Nee, es ist wirklich so gewesen, dass es nicht viel mehr passiert ist, weil es war am Ende, war es dann wer macht weniger Fehler und wer hat zwischendurch mal so eine Phase, wo es dann ein bisschen besser läuft. Und es lief bei Zverev dann zwischendurch dann wieder ein bisschen besser. Gerade Ende des dritten Satzes, Anfang des vierten Satzes, wo er sich dann so diesen Vorsprung erarbeitet hat, um dann am Ende hier in die dritte Runde einzuziehen. Bei Altmaier möchte ich noch einmal gerade drüber sprechen. Wir haben immer wieder auch im Podcast, in dem normalen Podcast darüber gesprochen, dass Altmaier Probleme hat, die Ergebnisse, die er auf Sand hat, auf Hartplatz zu übertragen. Und heute hat man das wieder gesehen. Ich habe das Gefühl, dass er gerade, wenn es ein bisschen schneller wird, dass er Probleme hat, die Rückhand richtig gut einzusetzen. Dann fehlt ihm natürlich die Höhe, die er mit dem Spin erzeugt auf dem Sand. Und das sind alles so Ingredienzien, wo man sagt, am Ende ist Altmaier ein deutlich besserer Spieler auf Sand als momentan noch auf Hartplatz.
Ich glaube, was man hier gesehen hat und eben, wenn Zverev diese Länge drin hat, dann ist Altmaier sehr schnell zurückgedrängt worden. So ein klassisches Bild ist, dass Altmaier, oder es dann fast so aussieht, als wenn er ins Straucheln kommt. Kommt er natürlich nicht wirklich, aber er ist jetzt auf schnellen Belegen nicht so elegant in der Defensive, dass er zum Beispiel einfach viele Sachen wegblocken kann oder früh nehmen kann und deswegen kann man ihn halt relativ fix nach hinten drängen. Und das ist gegen bestimmte Gegner ein Problem und das auf bestimmten Belägen ein Problem. Von daher, ich würde sagen, die zweite Runde hier ist ein Erfolg für ihn. Es erhöht natürlich auf der anderen Seite den Druck auf den eher langsamen Belegen der Tour, wirklich die Resultate zu holen oder dort, wo sein Spin wirklich greift. Und das muss man sagen, hat er in diesem Jahr bisher sehr gut gemacht und hat da eigentlich auch beste Voraussetzungen fürs nächste Jahr geliefert. Und ich sehe nicht, warum er sich jetzt nicht konstant in den Top 70 oder 80 sollte halten können. Viel weiter nach oben wird es wahrscheinlich so lange nicht gehen, wie er größere Probleme auf den schnellen Belegen hat.
Alexander Zverev ist in der dritten Runde und er wird seinen Gegner mit etwas Wohlwollen erfahren haben. Er trifft nämlich auf Grigor Dimitrov. Der hat heute eben wohl am größten erwarteten Match in drei Sätzen gewonnen, 6-3, 6-4, 6-1. Wobei der erste Satz eine Stunde 10, glaube ich, gedauert hat. Alleine die ersten sechs Spiele haben über 50 Minuten gedauert. Am Ende war es aber eine ganz klare Geschichte für Grigor Dimitrov gegen Andy Murray. 6-3, 6-4, 6-1. Damit habe ich erstens überhaupt nicht gerechnet, vor allen Dingen nicht nach dieser zähen Nummer, die sich Dimitrov in der ersten Runde gegen Alex Moljan geleistet hat. Und zweitens nicht, weil ich gedacht habe, dass Andy Murray hier eigentlich ganz gut drauf ist. Gegen Corentin Moutet hatte er gut gespielt, aber hier an diesem Tag hatte er gegen Dimitrov überhaupt nicht seine Leistung bringen können.
Ja, er war fast ein bisschen die Karikatur von dem, was man am Anfang über Murray gedacht hat. Dass ihm so ein bisschen die Offensivwaffen im Spiel fehlen, dass sein zweiter Aufschlag viel zu angreifbar ist und in den erfolgreichsten Phasen seiner Karriere hat er ja eben genau das geschafft, dass er die Vorhand besser angreifen konnte, dass er den zweiten Aufschlag durch Tiefe besser beschützt hat und hier sah er aus, eben wie zu Anfang der Karriere, aber ohne all die Athletik, die er mitbringt. Die war in der ersten Stunde, kann man sagen, war die da, aber nachher ist halt einfach ein bisschen weggefallen und das sind wir so von Murray nicht gewohnt, nur er muss eins von beiden mindestens mitbringen. Entweder wirklich herausragende Fitness oder aber den Willen, Angriffstennis zu spielen. Und der Wille, oder vielleicht waren es auch die Fähigkeiten, die heute gefehlt haben, war für mich so nicht da. Und dann zeitgleich hat er eben physisch nicht gegen Dimitrov mithalten können. Ist er natürlich nicht der erste. Dimitrov ist ein super fitter Spieler geworden. Nur, ja, hätten wir uns alle wahrscheinlich mehr erwartet, gerade weil Murray früher in seiner Karriere so gut aussah gegen Dimitrov, aber auf der anderen Seite, da war er halt auch mehr im Angriffsmodus. Da ist er halt mehr gegen diese passive Art von Dimitrov vorgegangen und heute hat er halt eher versucht mitzuspielen. Und mitspielen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt der Karriere, in dem er sich befindet, wird nicht mehr viel bringen.
Die Länge seiner Schläge war auch überhaupt nirgendwo da, wo er sie gerne hätte, weil Dimitrov konnte zwischendurch im Feld stehen und konnte einfach abräumen. Und das war etwas, wo ich gedacht habe, das wäre dem fitten Murray vor 4-5 Jahren überhaupt nicht passiert. Und er hat selber hinterher gesagt, Leute, ich bin im Moment einfach nicht auf dem Level, auf dem ich gerne wäre, hat sich dann auch quasi aus dem Davis Cup Team verabschiedet, hat gesagt, also so gerne ich dabei sein würde, aber die anderen haben es im Moment mehr verdient. Also er ist da ja sehr, sehr selbstkritisch. Und das war heute keine gute Leistung, das muss man dann auch mal in aller Deutlichkeit sagen und das kann er besser und wie gesagt, das Match haben wir alle mit Vorfreude erwartet und am Ende ist es dann doch leider ein kleiner Stinker geworden, aber nichts gegen Dimitrov, der diese erste Runde extrem gut weggesteckt hat und hier wirklich erstaunlich gutes Tennis gezeigt hat. Also auch kein Larifari, was du vorhin gesagt hast.
Genau, und abseits der Niederlagen gegen Zverev, die in diesem Jahr sehr klar ausgefallen sind, spielt er eine wirklich gute Saison. Ja. Also erstaunlicherweise ist er wieder um die Top 20 im Race. Traue ich ihm auch zu, dass er das bis zum Jahresende hält. Und das war, finde ich, so nicht zu erwarten. Er hatte ja durchaus mal wieder eine größere Krise, auch weil er ja damals ein bisschen brauchte, um von seiner Covid-Erkrankung wiederzukommen oder auf volle Fitness wiederzukommen. Aber die hat er. Er hat immer noch nicht in sich die Fähigkeit, wirklich offensives Tennis zu spielen gegen Spieler, die eine wirklich gute Abwehr haben. Das ist, glaube ich, auch sein Problem gegen Zverev, dass er da nicht so einfach durch die Defensive durchkommt, dann selber so ein bisschen die Defensive zurückfällt. Nur die hilft ihm nichts gegen so athletische Spieler wie Zverev. Und von daher, er geht ja als relativ klarer Außenseiter gegen Zverev rein. Nur es ist insgesamt eine wirklich gute Saison. Vor allem, man kann von ihm nicht mehr erwarten, dass er jetzt irgendwie um Turin mitspielt oder gar um Grand Slam-Titel mitspielt.
Zwei Ballwechsel hat es bislang gegeben, die um den Ballwechsel des Turniers konkurrieren, bei den Herren jedenfalls. Das war einmal sein Matchball, den er abgewehrt hat gegen Alex Molcham bei 9:8, dieser Halbvolley, also einen besseren Halbvolley wirst du niemals erleben wie ihn. Und dann der Mary Pierce Gedächtnis-Tweener von Adrian Mannarino, hast du den gesehen?
Den Mannarino ja, den Dimitrov habe ich bei dir gehört, aber dann ehrlicherweise nicht nachgeguckt.
Ah, es ist also der Halbvolley, wie er den Matchball abgewehrt hat bei 9:8. Das also wirklich zum Träumen. Und jetzt steht er in der dritten Runde und trifft auf Alexander Zverev. Wir können weiter über die nächsten Matches drüber gucken. Wer im Moment einen extrem guten Eindruck macht, das ist Jannik Sinner. In der ersten Runde schon gegen Jannik Hanfmann, auch wenn das Match deutlich enger war, als am Ende das Ergebnis es sich las, 6-3, 6-1, 6-1. Jetzt gegen Lorenzo Sonego heute, 6-4, 6-2, 6-4. Sinner kommen die Bedingungen meiner Meinung nach extrem gut entgegen. Sein Aufschlag ist noch besser geworden und Sinner hier ist eine echte Gefahr für alle Spieler.
Ich glaube, Sonego hat am Ende 10 Punkte gegen das Serve von Sinner gemacht. Ja. Das war irgendwie so 85% Punkte hinterm Serve gewonnen. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl. Also das sehen wir oder haben wir in der Vergangenheit nicht mal bei Isner oder so gesehen. Und das spricht natürlich für das Niveau, was er halten kann. Da muss man auch sagen, war er sehr effektiv am Netz. Also eigentlich fast jedes Mal, als er ans Netz gekommen ist, hat er einen Punkt auch gewonnen. Und von der Grundlinie ist er natürlich so einer der besseren Spieler, die es auf der Tour gibt. Und der Gradmesser für ihn sind halt die großen Matches. Also der Gradmesser wird eine mögliche vierte Runde gegen Zverev oder Viertelfinale gegen Alcaraz. Wenn wir jetzt mal erwarten, dass der da hinkommt. Das ist, glaube ich, an dem er sich jetzt messen kann. Wir dürfen annehmen, dass er durch erste Runden bei den meisten Turnieren, glaube ich, ziemlich locker durchkommt. Das hat uns in diesem Jahr bewiesen, weil sein Grundniveau einfach so hoch ist, dass die meisten da gar nicht mehr gegenhalten können.
Jannik Sinner in 3 Sätzen weiter gegen Lorenzo Sonego. Wartet jetzt im Moment auf seinen Gegner und das könnte noch eine längere Geschichte werden, weil Thomas Martin Echeverri hat gerade den zweiten Satz im Tiebreak gegen Stan Wawrinka gewonnen, während wir sprechen. 6-7, 7-6 steht es da. Es ist jetzt 23.51 Uhr, könnte ich mir vorstellen, dass sie um 2 Uhr da noch spielen. Also das sieht nach einem Klassiker für Stan Wawrinka aus. Alex de Minaur macht auch einen sehr, sehr starken Eindruck. Hat 6-1, 6-2, 6-1 gegen Yibing Wu gewonnen und er erfreut sich wirklich allerbester Form. Michael Moe, der ist in die dritte Runde eingezogen, da müssen wir jetzt unbedingt drüber sprechen. Und er hat die Einzelkarriere von John Isner beendet. Isner führte mit 6-3, 6-4 und verlor dann die nächsten 3 Sätze 6-7, 4-6, 6-7. Hatte Matchbälle noch im dritten Satz und hat im fünften Satz Match-Tiebreak gehabt. John Isner hat seine Einzelkarriere beendet und hat in einem Match gegen Michael Moe seine komplette Karriere nochmal Revue passieren lassen.
Ja, und das ist nicht die Ironie der Geschichte, dass derjenige, dem wir dieses Tiebreak-Format zu verdanken haben, ja, am Ende genau sein Match in dem Tiebreak-Format beendet. Also, ich finde es schon amüsant, muss ich sagen. Und ich glaube wirklich, oder vielleicht hätte irgendwer anders diese Rolle von ihm eingenommen, weil die Tiebreak-Geschichte geht ja eben nicht auf diese 70-68 zurück vor, was waren es jetzt, 13 Jahren oder so. Das war ja eher eine Fleet-Geschichte, sondern die geht ja eben auf dieses Halbfinale gegen Kevin Anderson und Wimbledon zurück, weil das eben Anderson so ausgelaugt hat, dass er gar keine Chance im Finale hatte gegen Djokovic. Und dann wir erinnern uns, haben die verschiedenen Grand Slams ja mit verschiedenen Formaten gespielt und jetzt haben sich alle auf diesen Super-Tiebreak geeinigt, aber zurückgehen tut er auf seine konkreten Resultate zumindest. Also eine Errungenschaft wenn ich jetzt überlege, hat er ja wahrscheinlich auch noch den Ass-Rekord, der dürfte auch noch ein paar andere Rekorde halten, aber das ist eine konkrete Errungenschaft und dass da dann genau seine Karriere endet, ist irgendwie amüsant.
Er hat knapp 900 Tiebreaks gespielt in seiner Karriere und wie gesagt, dieses Ergebnis ist ja wirklich ein Brennglas seiner Karriere. Er geht mit 2-0 Sätzen in Führung. spielt gut, freut sich seiner selbst. Dann verliert er den dritten, obwohl er Matchball hat, mit 6-7. Dann muss er in den fünften Satz. Auch hier hat er nochmal seine Chancen. Kann aber nicht, da kommt aber nicht so richtig weiter. Hat einen fantastischen Aufschlag, hat heute wieder 48 Asse geschlagen und verliert den fünften Satz im Match-Tiebreak 10-7. Er hat dann ja auch noch so viele Tiebreaks verloren in seiner Karriere. Und das ist ja alles zusammengepresst in dieses eine Match.
Ja, er ist nicht Djokovic bei den Tiebreaks, das können wir festhalten, sondern es ist bei ihm wirklich eine ziemliche Glückssache. Und sein ganzes Spiel war ja eigentlich eine Glückssache. Klar, wir denken bei ihm zuallererst an den Aufschlag, aber der Rest seines Spiels ist ja eigentlich drum aufgebaut gewesen, auch sonst ins Risiko zu gehen. Er ist jemand, der beim Return dazu tendiert, wirklich versuchen, entweder einen Winner zu schlagen oder extrem nah an die Linie zu gehen. Er versucht mit der Vorhand häufig die Ballwechsel zu beenden. Also er ist jetzt niemand, der von der Grundlinie auf Abwarten geht oder sich da auf irgendeine Defensivfähigkeit verlässt, sondern er hat maximiert, was um seinen Aufschlag so existiert. Und das ist ja das Beeindruckende an ihm.
Michael Moe hat dieses Match gewonnen und hat sich natürlich riesig darüber gefreut. Wer sollte sich darüber nicht freuen? Und was ich ganz schön fand, Chris Eubanks war auch unter anderem da, Ben Shelton war da am Court und die haben alle dann noch John Isner verabschiedet. Ich muss zugeben, ohne in irgendeiner Weise eine Wertung abgeben zu wollen, der Abschied von Andrew Agassi damals hat mich ein bisschen mehr berührt.
Ja, also ich meine, die Persona, die Isner auf Twitter abgibt, ist jetzt ehrlicherweise auch nicht die sympathischste, zumindest wahrscheinlich für die meisten von uns. Und ist ja auch ein ziemlich derber Rechtsausleger. Das trägt er auch offen vor sich her und das wird dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin und auch uns vielleicht ein paar Bauchschmerzen manchmal bereiten. Er soll irgendwie ein ziemlich umgänglicher Typ sein. Ich habe ihn auch ein paar Mal so im Pressekonferenzsituation erlebt, da würde ich sagen, er hat Charme und er weiß irgendwie, er ist eloquent und er behandelt jetzt niemanden im direkten Umgang in irgendeiner Weise abschätzig oder frech oder so und von daher kann ich mir vorstellen, dass ihn viele, viele mögen, aber die kriegen natürlich ein anderes Bild von ihm, als wir das jetzt eben in den sozialen Medien zum Beispiel mitbekommen.
Ja, also das ist wirklich unisono, wurde es gesagt, dass er ein super Typ sein soll, insgesamt im privaten Umgang und das können wir dann auch so stehen lassen. Mo trifft jetzt auf Jack Draper, der hat gegen Hubert Hurkacz mit 6-2, 6-4, 7-5 gewonnen. Hubert Hurkacz klar geschwächt von einer Erkältung, von einem Virus, was auch immer. Auf jeden Fall konnte er nicht seine Leistung bringen. Hurkacz zum 6. Mal bei den US Open dabei, zum 6. Mal nicht über die 2. Runde hinausgekommen. Und Jack Draper, er war jetzt länger und häufiger verletzt. Aber wenn er fit ist, dann ist er ein Spieler, den man sich durchaus richtig gut angucken kann.
Ja, finde ich auch. Und er ist ein taktisch schlauer Spieler. Also wo hat er heute die Fehler von Hurkacz rausgequetscht? Er hat früh gemerkt, die Vorhand ist es. Die ist bei Hurkacz natürlich häufiger das Problem, auch wenn sie jetzt stabil war im Sommer. Da ist er draufgegangen, entweder Linie lang oder Cross mit der Rückhand. Und da hat er die Fehler bekommen. Da hat er Hurkacz relativ fix reingezwungen. Und dafür, dass er jetzt eher etwas jünger ist, finde ich, hat er da wirklich eine gute Vorstellung und Übersicht. Das Problem von ihm ist wirklich, dass er immer wieder verletzt ist. Und das haben wir seine ganze Karriere jetzt gesehen. Und es sah ja im letzten Jahr schon so nach einem Durchbruch aus. Da war er hier auch schon in der dritten Runde gewesen. Da war er fit und in Form und sah aus, als wenn er in diesem Jahr irgendwie in die Top 20 oder so ziehen könnte. Und dann gab es halt Verletzungen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie lange er verletzungsfrei bleibt. Gegen Mo ist er sicherlich der Favorit. Und auch danach wäre er wahrscheinlich nicht chancenlos.
Arthur Rinderknecht ist auch noch weitergekommen. Der hat gegen Matteo Berrettini wegen Aufgabe verloren. 6-4, 5-3. Und das ist eine Szene, die wir niemandem empfehlen, sie anzugucken. Berrettini ist furchtbar umgeknickt. Und auch hier wieder eine Verletzungsgeschichte, wo man sagt, Matteo Berrettini hat das nicht verdient. Hatte so super gespielt gegen Hugo Humbert in der ersten Runde. Rinderknecht gewinnt mit 6-4 und 5-3. Und dann knickt Berrettini um und muss dann am Ende aufgeben. Ein paar Worte noch gerade zu den Zweitrundenbegegnungen des gestrigen Tages. Kaspar Ruth krönt so ein bisschen seine völlig mittelmäßige Saison, gerade auf Hartplatz, mit einem Ausscheiden in 5 Sätzen gegen Zhang Zhizhen. Und ansonsten ist da relativ viel mit dem eisernen Besen durchgekehrt worden. Die beste Leistung wahrscheinlich gestern Dominik Stricker, der in 5 Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat.
Ja. Und ich meine, Stricker ist ja einfach visuell schon einfach irgendwie ein Erlebnis. Durch seine Pausbäckigkeit sieht er manchmal noch 3 Jahre jünger aus, als er eigentlich ist. Aber ich finde, er bringt eine Physis mit, die beeindruckend ist. Und die Nervenstärke hier, dann Tsitsipas zu schlagen, ist natürlich auch durchaus herauszustreichen. Klar, Tsitsipas in diesem Jahr, abseits der Australian Open, nicht der große Grand Slam-Performer. Nur das mit so wenig Erfahrung, wie Stricker sie hat, umzubiegen, das finde ich eben das Beeindruckende. Mhm. Und dann, die Szene haben wahrscheinlich alle gesehen, wo er da mitgeflötet hat. Das Whitney Houston-Lied, das war natürlich sehr lustig. Und ich bin gespannt, was aus ihm wird. Er ist natürlich jetzt schon länger ein Versprechen, es scheint ein bisschen zu dauern, aber das Potenzial ist definitiv da.
Du hättest es nicht mitsingen können, oder?
Doch, klar.
Ja, ja.
Also Whitney Houston, naja, das ist ja so die Musik, mit der ich zu Hause aufgewachsen bin. Ich kenne mich eben nicht in Rock und so aus, aber ich bin ja sehr so mit Pop und afrikanischer Musik und so aufgewachsen.
Dann nehme ich natürlich alles zurück. Dominik Stricker steht in der 3. Runde, wird morgen dann auf Benjamin Bonsi treffen, der gegen Chris Eubanks in 4 Sätzen gewonnen. Jakob Menschik hat gestern gegen Tiduan Drogege gewonnen, in 4 Sätzen trifft auf Taylor Fritz. Jakob Menschik habe ich kommentiert in der 1. Quali-Runde gegen Fabio Fognini und seitdem cruist er durch. Ja. Er wird es nie erfahren, das hat mir zu verdanken gehabt.
18, 19, wie alt ist 18, ne?
Jetzt heute 18 gewonnen.
Heute 18.
Ja.
Aber wenn wir da jetzt drauf gucken, ist natürlich eine riesige Chance für Fritz. Also generell können wir ja mal im unteren Teil festhalten, jetzt ist Djokovic gegen die Amerikaner. Und wenn die es nicht nutzen, wenn Fritz nicht ins Viertelfinale kommt, wenn Tiafo und nach seinem durchaus sehr beeindruckenden Comeback gestern Tommy Paul nicht ins Viertelfinale kommen, dann glaube ich, können sie schon mit hängenden Köpfen da von der Anlage schleichen.
Ja. Da muss jetzt was passieren bei den amerikanischen Männern. Die Chance werden sie so in dieser Form wahrscheinlich lange nicht mehr bekommen. Kommen wir zu den Frauen und da ist gerade in dieser Sekunde eins der besseren Matches dieser Frauenkonkurrenz zu Ende gegangen. Elina Svitolina hat gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen in einem Match, was wir so vielleicht nicht so spannend erwartet hatten, weil wir vor allen Dingen nicht richtig wussten, was passiert mit Anastasia Pavlyuchenkova. Aber auch die war lange verletzt, kommt wieder zurück und war noch nicht so richtig in Form. Aber die hat Elina Svitolina einen ganz, ganz großen Kampf angeboten. Es war ein richtig gutes Match und am Ende gewinnt Elina Svitolina in 3 Sätzen mit 6-4 im 3. Satz und 5-7, 6-4, 6-4 und hat wieder unter Beweis gestellt, dass mit ihr zu rechnen ist. Sie spielt herausragendes Tennis und das ist so schön zu sehen, das ist so cool zu sehen, also das bereitet mir Freude.
Ja, und sie bringt ja so eine Physis mit und zeitgleich doch so einen Offensivgeist, der ja viele Jahre bei ihr gefehlt hat. Und diese Kombination, die ist ziemlich mitreißend im Moment. Und jetzt gibt es eine ziemlich gute Chance, du wirst nachher erzählen können, weil du sie auch kommentieren wirst, Jessica Pegula, ob die in die 3. Runde gekommen ist. Das wäre aber ein ziemlicher Höhepunkt, wenn es hier zu Svitolina gegen Pegula käme, weil Pegula jetzt natürlich nicht so weit entfernt ist von dem, was Svitolina auch zu ihrem Höhepunkt oder dem Höhepunkt ihrer Karriere gewesen ist. Und jetzt das Match gegen Pavlyuchenkova, die hatte ja, naja, irgendwie eine sehr komische Saison. Du hast gesagt, sie war sehr lange verletzt und dann ist sie ja bei den French Open relativ weit gekommen, nachdem sie in Rom noch so abgefiedelt worden war von Swiatek. Seitdem war es eher wieder ein bisschen ruhig um sie geworden. Und an sich hat sie ja eigentlich immer noch so viel im Angebot. Auch sie ist ja eine physische Spielerin. Auch sie hat einfach sehr viel Konstanz und Power in ihrem Spiel drin. Und das kann, wenn sie auf die richtigen Gegnerinnen trifft, finde ich, immer noch zu sehr unterhaltsamen Matches führen. Und bei ihr bin ich allerdings gespannt, ob sie nochmal zu einem größeren Sprung nach oben ansetzen kann oder ob sie jetzt eher so ein bisschen in der 3., 4. Reihe so noch vor sich hinspielen wird für ein paar Jährchen.
Wenn es nicht allzu lange dauert, diese Nacht mit Carlos Alcaraz und Jessica Pegula, dann werdet ihr am Ende des Podcasts noch erfahren, wie das Match ausgegangen ist. Dann werde ich das noch mit reinbringen. Es kommt ein bisschen jetzt drauf an, wie lange das dauert, weil diese Nächte werden dann doch relativ lang. Aber Elina Svitolina steht in der 3. Runde, ist noch hier an 26 gesetzt und hat ist die Tradition weitergeführt worden. Das können wir einmal gerade sagen. Es gibt so viele gute Frauenmatches in diesen Tagen bislang. Wir haben jetzt den 4. Tag und ich könnte 3 oder 4 Matches aufzählen, die zu den Top-5 Matches des gesamten Turniers gehören könnten.
Ja, und das ist ja auch etwas, was wir wirklich beobachtet haben über die letzten Jahre, dass es eine Tiefe im Frauentennis gibt. Es fehlt manchmal an der Spitze, wobei sich da ja auch ein bisschen eine Konstanz eingestellt hat in diesem Jahr, aber eine Tiefe gibt es. Es gibt einfach wahrscheinlich 200 Top-100-Spielerinnen und 100 Top-50-Spielerinnen in der Welt. Und das, das führt gerade am Anfang von Grand-Slam-Turnieren zu vielen engen und auch guten Matches.
Also, Svitolina in der dritten Runde. Auch in der dritten Runde ist Ludmila Samsonova. Die hat gegen Tamara Korpatsch mit 6:3 und 6:3 gewonnen. Trifft jetzt auf Madison Keys. Die hat mit 6:1, 6:2 gegen Janina Wickmeyer gewonnen. Madison Keys, 2 Runden lang überhaupt keine Probleme gehabt. Jetzt trifft sie auf Samsonova. Das ist mal wieder so ein Stolperstein für sie.
Ja, ist eine 50-50-Geschichte. Also wer das Match gegen Korpatsch gesehen hat, der hat ja auch gesehen, was Samsonova auszeichnet. Es ist einfach eine Fähigkeit, den Ball extrem schnell zu beschleunigen. Korpatsch hat versucht, sehr weit hinten zu stehen und viel zurückzubringen. Ich meine, es war fast ein bisschen Medvedev-Gedenktennis. Und das hat aber nicht gereicht, weil Samsonova neben der Power eben auch ein ganz schön akkurates Tennis spielen kann und viele Linien getroffen hat, den Court geöffnet hat, Korpatsch weggedrückt hat. Das kann sie natürlich nicht in derselben Art gegen Keys. Und hier ist sie wahrscheinlich spannenderweise dann eher so die stabilere. Keys geht noch viel mehr Risiko und kann noch mehr Winner schlagen. Samsonova wird es wahrscheinlich über eine gewisse Athletik und auch eine gewisse Defensivfähigkeit gewinnen müssen. Kann ein absoluter Höhepunkt werden, kann aber ein absoluter Stinker werden.
Ja, Viertelfinale, Halbfinale. Du hast sie nicht ins Halbfinale getippt, Madison Keys. Das nimmt sie dir wahrscheinlich.
Ich weiß schon gar nicht mehr aus der Sektion, wer es war. Vielleicht Vondrushova? Ich weiß nicht mehr.
Ja, es kann sein. Vondrushova hat auf jeden Fall heute mit 6:2, 6:2 gegen Martina Trevisan gewonnen. Trevisan, die übrigens in der ersten Runde gegen Julia Putintseva einen Scorigami geschafft hat. Es gab bei den Frauen noch nie ein 0:6, 7:6, 7:6.
Wirklich nicht?
Nee. Haben die US Open drüber aufgeklärt. Hat es noch nie gegeben. Jedenfalls, Vondrushova hat jetzt insgesamt 9 Matches hintereinander bei Grand Slam Turnieren gewonnen. Nachdem sie ja 7 Spiele in Wimbledon gewonnen hat, hat sie jetzt auch 6-2, 6-2 gegen Martina Trevisan gewonnen und trifft auf Ekaterina Alexandrova, die auch einen bärenstarken Eindruck macht. In 2 Sätzen gegen Lesia Zurenko, das war das Erstrunden-Match gegen Leila Fernandes, was ja auch so toll war. Vondrushova gegen Alexandrova könnte auch so ein kleines Highlight werden.
Ja, und sollte Alexandrova das gewinnen, wäre das für mich einer der besseren Sieger ihrer Karriere, wenn man sieht, wo der kommt. Sie ist noch nicht so häufig über die dritte Runde von einem Grand Slam hinaus und Vondrushova finde ich mir in extrem beeindruckender Form. Wir haben so viele Spieler und Spielerinnen gesehen, die Probleme haben nach ihrem ersten Grand Slam-Sieg und Vondrushova fällt mir nicht groß auf. Finde ich, spielt aber beeindruckendes Tennis und die Defensive ist im Moment unglaublich stabil. Also da ist kaum ein Gegenankommen und sie musste jetzt wohl gegen Trevisan kaum in irgendeiner Form wirklich sich auf ihre Offensive verlassen und das kann sein, dass sie das gegen Alexandrova mehr muss, kann auch sein, dass sie einfach hinten alles wegräumt und Alexandrova ihr die Fehler gibt. Die Qualität des Matches wird wahrscheinlich ein bisschen von Alexandrova abhängen, aber die Favoritin ist für mich schon Vondrushova.
Katie Bolter gewinnt in 3 Sätzen gegen Yafan Wang, 5-7, 6-1, 6-4, trifft auf Peyton Stearns. Die hat gegen Clara Tauson gewonnen, 6-3, 6-0. Peyton Stearns ist eine Spielerin, die wir unbedingt hier auf dem Zettel haben müssen, weil die scheint ihre Zeit hier richtig zu genießen und die hat einen bemerkenswerten Aufstieg in den letzten 12 Monaten gehabt.
Ja, College-Spielerin, wahrscheinlich die beste College-Spielerin der letzten 2-3 Jahre, super athletisch, verteilt die Bälle sehr gut, jetzt nicht so die Endpower, aber bringt genug mit und Tauson, müssen wir sagen, man sieht halt immer noch, wo das Problem ist, sie ist echt keine Ausnahmeathletin, tut sich sehr schwer, hinten Bälle zurückzubekommen, tut sich schwer, auch aus meiner Sicht zu antizipieren, wo die Bälle hingehen könnten und ist dann zu langsam da und Stearns hat sie halt einfach über den Court geschickt und hat sie müde gespielt und hat das völlig zurecht gewonnen. Ist für mich auch die Favoritin oder leichte Favoritin gegen Bolter, die jetzt auch eher eine Offensivspielerin ist, die eine sehr gute Vorhand hat, die aber jetzt auf dem Level nicht super erfahren ist. Also sie hat zwar in diesem Jahr schon ein WTA-Turnier gewonnen, doch sie müsste es gewonnen haben, aber eben jetzt eher eine Challenger-Spielerin, weil die Konstanz nicht super groß auf der Vorhand ist. Von daher könnte es sein, dass für Stearns hier noch eine Runde weitergeht.
Jinwen Zhang hat in 3 Sätzen gegen Kaya Kanepi gewonnen, 6-2, 3-6, 6-2 und sie trifft jetzt auf Lucia Bronzetti. Die hat gegen Eva Lys gewonnen, 6-3, 6-2 und Eva Lys hat so ein bisschen das Schicksal ereilt, derer, die mit dieser Viruserkrankung unterwegs waren. Barbara Rittner hat das wohl auch in der im Kommentar bestätigt. Lys hatte gestern schon Probleme mit der Atmung, weshalb sie nicht trainiert und heute nicht fit war. Sie hat nach dem ersten Satz Medical Timeout genommen. Da gab es dann Pulsmessen, Check her Blood Pressure und dann gab es am Ende nichts zuzusetzen von Eva Lys. Wir müssen gar nicht so richtig über das Match sprechen, weil Lucia Bronzetti hatte das am Ende wirklich klar im Griff. 6-3, 6-2 ist halt bitter, dass Eva Lys hier nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war.
das, und es sah halt ein bisschen unglücklich aus, weil Bronzetti jetzt ehrlicherweise nicht überragend gut gespielt hat. Mhm. Die hat relativ wenig erste Aufschläge reinbekommen, die hat die Bälle ganz gut verteilt. Es waren auch viele enge Spiele dabei, also am Ende waren es 14 Punkte mehr bei 7 mehr gewonnenen Spielen. Kann man sich ja ausrechnen, dass es primär sehr enge Spiele waren, aber viel musste Bronzetti nicht machen und musste wirklich nicht hoch in ihrem Level gehen, und deswegen, glaube ich, sah das dann am Ende so unglücklich aus. Ich meine, jetzt war Lüß ja schon eine halbe Ewigkeit in New York, und für sie ist das natürlich ein großer Erfolg gewesen. Wäre wahrscheinlich immer eine 50-50-Geschichte gewesen. Sie wird sich jetzt vielleicht ärgern, aber ich glaube, wenn sie darauf zurückguckt, dann ist das ja etwas, das die Karriere sehr stabilisieren kann. Das haben wir häufig gesehen. Jetzt kann sie einiges an Preisgeld mitnehmen. Wenn sie das gut investieren kann in ihre Karriere, dann dürfte sie das nutzen können, um jetzt langsam wirklich zum Top-100-Angriff anzusetzen.
Karolina Pliskova ist ausgeschieden, hat gegen Clara Burel verloren. 4-6, 2-6, und Clara Burel trifft jetzt auf Arina Sabalenka. Die hat in zwei Sätzen gegen Jody Burridge gewonnen. 6-3, 6-2. Es öffnet sich eigentlich ganz nett für Arina Sabalenka. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob Daria Kasatkina in die dritte Runde einzieht. Sie trifft auf Sofia Kenin. Das können wir nachher vielleicht auch noch hören. Aber es öffnet sich so ganz, ganz nett für Sabalenka alles.
Ja, und war eine gute Leistung. Und Jody Burridge ist eine, der sieht mal eine gute technische Ausbildung an, die hat durchaus Zug im Spiel, die Vorhand ist ein bisschen wackelig, aber sie hat jetzt nicht das Besondere, um Sabalenka wirklich unter Druck zu setzen. Sabalenka hat halt irgendwie in jedem ihrer Schläge locker 10% mehr drin und hat es deswegen auch verdient gewonnen. Jetzt hätte ich gedacht, dass sie in der nächsten Runde wirklich gegen Pliskova spielt, trotz deren Formkrise, und die hatte einen wirklich schlechten Aufschlagstag. Also dass Burel besser, so viel besser vielleicht sogar beim Aufschlag ist, sieht man jetzt eher selten. Und ich sehe nicht die Mittel, die Burel jetzt hat, um Sabalenka wirklich zuzusetzen. Und dann ab der vierten Runde könnte es eben interessant werden, wenn es jetzt Kasatkina oder Kenin ist oder dann ein Viertelfinale. Müssen wir mal gucken, ob es Jabeur ist oder Zhang zum Beispiel. Also nichts super Herausforderndes wahrscheinlich, aber für sie eine Möglichkeit, sich hier ins Turnier zu spielen, und noch ist sie ja diejenige, die virtuell die Nummer 1 hält.
Klar, Karolina Pliskova war in einer richtigen Schaffenskrise momentan.
Ja, hatte sich ja jetzt auch wieder getrennt von Sascha Bajin. Aufschlag funktioniert im Moment überhaupt nicht. Das Grundlinienspiel aber auch nicht. Sie hatte hier viele Punkte zu verteidigen, weil sie letztes Jahr Viertelfinale gegen Sabalenka gespielt hat, und kann für sie sein, dass sie jetzt ein gutes Stück in der Weltrangliste zurückfällt. Und es kommt schon ein bisschen überraschend für mich, weil sie ja eigentlich sich wieder ein bisschen stabilisiert hatte in den letzten 2-3 Jahren. Und jetzt kommt gar nichts, ehrlicherweise.
Ja. Eine Nachricht noch aus dem Herrendoppel. Da haben nämlich Kevin Kravitz und Tim Pütz ihre Auftaktrunde überraschend verloren. Sie verloren gegen Gregor Barrère und Quentin Alice mit 6-7 im dritten Satz. Der Match-Tiebreak ging mit 10-6 an die Franzosen. Das ist eine bittere Enttäuschung für Kravitz und Pütz, die sich eigentlich gut fühlten, aber hier war nichts zu holen. Andreas Mies ist zusammen mit Mackenzie McDonald weitergekommen, und warum er nicht mit Fabrice Martin spielt, ist der Grund, weil Fabrice Martin hatte ja eine Ellbogenverletzung und Martin wusste nicht, ob er würde antreten können. Deswegen hatte Mies mit McDonald gemeldet, und Fabrice Martin hatte selber noch gemeldet, ich muss jetzt mal gerade gucken, mit wem er hier in diesem Turnier mitspielt, und die beiden konnten allerdings antreten, und deswegen hat am Ende, sind jetzt beide in der zweiten Runde, aber wollen wohl bis Ende des Jahres dann noch zusammenspielen. Jetzt muss ich doch mal gerade gucken. Warte.
Er spielt mit Cressy.
Genau, mit Maxim Cressy spielt er.
So, aber hat mit ihm auch verloren.
Hat mit ihm verloren. Deswegen habe ich ihn in der zweiten Runde nicht gesehen. Das könnte das erklären. Naja. Also, das die Nachrichten von dem Doppel. Und alles das, was darüber hinaus noch gekommen ist, das hört ihr jetzt. Im Schnelldurchlauf jetzt nochmal die Ergebnisse aus der letzten Nacht, während ihr schlieft. Gab es nach 12 Uhr noch einige wirklich interessante Ergebnisse. Matteo Analdi gewinnt das Youngster-Duell gegen Arthur Fies mit 6-4 im fünften Satz. Es war ein tolles Match, es war tolle Stimmung. Und Matteo Analdi, der etwa 3 Jahre ältere als Arthur Fies, zieht in die dritte Runde ein. Auch wenn wir von jungen Spielern sprechen, müssen wir auch von alten Spielern sprechen. Stan Wawrinka setzt sich durch gegen Thomas Martin Echeverry. In 4 Sätzen 7-6, 6-7, 6-3 und 6-2. Das war mal wieder eine ganz, ganz hervorragende Leistung vom alten Schweizer, der sein Spiel tatsächlich nach wie vor genießt. Und er trifft jetzt in der nächsten Runde auf Jannik Sinner. Und ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns alle freuen können. Nicolas Jarry hat gegen Alex Mickelson gewonnen in 4 Sätzen, 4-6, 6-3, 6-3. Und auch er ist in der dritten Runde, trifft dort auf Alex de Minaur, der so klar gegen Yibing Wu gewonnen hatte. Dan Evans besiegte Botik van der Sandsrulp mit 1-6, 6-1, 6-3, 6-3. Und er trifft jetzt auf Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz hat heute gegen Lloyd Harris in der Abendsession ein wirklich bemerkenswert gutes Match gespielt. Im ersten Satz war es absolut Augenhöhe bis zum 3-3. Dann holte Carlos Alcaraz sich das Break. Er konnte es transportieren. 6-3 der erste Satz. Der zweite Satz war dann ein Klassenunterschied. Den gewann Alcaraz mit 6-1. Aber im dritten Satz wurde es dann nochmal richtig spannend. Lloyd Harris brachte alles, was er konnte, hat wirklich super mitgehalten. Es war ein hochunterhaltsames Spiel und am Ende gewann Carlos Alcaraz mit 6-3, 6-1 und 7-6. Andrei Rublev hat gegen Gael Monfils gewonnen in 4 Sätzen mit 6-4, 6-3, 3-6 und 6-1. Monfils muss sich verabschieden, aber Rublev heute wirklich der deutlich Stärkere. Bei den Frauen hat eben gerade Jessica Pegula die dritte Runde erreicht. Sie besiegte Patricia Maria Cic in 2 Sätzen. Und das war eigentlich eine klare Nummer. Cic, die in den letzten Jahren sehr häufig verletzt war und in der Weltrangliste bis weit hinter die 700 zurückgefallen ist, hielt okay mit, aber am Ende war es ein klarer Sieg für Jessica Pegula in 2 Sätzen. Daria Kasatkina, die musste sich allerdings arg strecken, um gegen Sofia Kenin zu gewinnen. 2-6, 6-4, 6-4 hieß es am Ende für ja, die Favoritin, eine der Favoritinnen in der unteren Hälfte, sie trifft jetzt auf Reed Minnen. Reed Minnen, die ja in der ersten Runde gegen Venus Williams gewonnen hatte, gewann gegen Sasha Vickery in 3 engen Sätzen. Auch das war ein sehr, sehr enges Match. Apropos eng, das war auch das Match zwischen Ons Jabeur und Linda Noskova. Und Ons Jabeur müsste sich arg strecken, um dieses Match zu gewinnen. 7-6, 4-6, 6-3. Der Tiebreak des ersten Satzes ging mit 9-7 an Ons Jabeur. Und auch Ons Jabeur steht in der dritten Runde. Also auch da eine wirklich tolle Ausgangsposition für die nächsten Runden, weil das Feld hat sich noch überhaupt nicht geöffnet, das Draw hat sich nicht geöffnet. Ons Jabeur trifft auf Marie Buskova in der dritten Runde. Wir haben auch noch Alexandrova gegen Vondrushova, Samsonova gegen Keys, Svitolina gegen Pegula, weil Elina Svitolina ja auch ihr Match gewonnen hatte. Svitolina gegen Pegula könnte ein richtig gutes Match werden. Und wir haben Daria Kasatkina gegen Reed Minnen. Das war's mit der kurzen Zusammenfassung hier von den Matches, die es heute noch gegeben hat, während ich kommentiert habe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann gibt es die Links dazu in den Shownotes zu Steady und zu PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird wahrscheinlich erst am Sonntag sein. Ich schaue, ob ich da noch einen anderen Podcast mit reinbekomme, aber wahrscheinlich gibt es am Sonntag erst das nächste Mal einen Podcast. Bis dahin, auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.